Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Vor 3 Wochen haben wir hier in Rang 1 mit einer Mitarbeiterin eines Vierspartenhauses anonym gesprochen. Sie klagte, in ihrem Haus würden die geforderten Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten. Von ungebremsten, teils sinnlosen Produktionsdruck war die Rede und davon, dass die Intendanz mit Kurzarbeit drohe, wenn öffentlich wurde, dass es ja eigentlich kaum etwas oder nichts zu tun gäbe. Das Gespräch hat mein Kollege Janis Elbira geführt und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schönen guten Tag, Janis.
Hallo.
Ja, uns haben die Reaktionen, Janis, auf dieses Interview überrascht. Petzen geht gar nicht, hieß es in einer Mail und in deinem Facebook-Account. Da gab es auch Protest und daraufhin haben wir jetzt beschlossen, wir reden nochmal darüber. Was für Reaktionen waren denn das?
Ja, die Reaktionen waren in der Tat sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also es gab solche Stimmen, die sagten, das ist sehr wichtig, dass man so eine Perspektive gerade jetzt auch mal hört. Es war auch teilweise schon verbunden mit dem Hinweis, ja, sowas kennen wir auch oder ich weiß von diesem oder jenem Haus, natürlich immer ohne Namen zu nennen, an denen ähnliche Zustände herrschen. Deswegen ist es gut, dass sowas mal besprochen wird und dass sich da jemand auch traut, sowas zu sagen. Es gab aber auch, du hast es erwähnt, einiges an Kritik. Die ging dann oft in die Richtung zu sagen, naja, wo ist denn da die Perspektive eigentlich der Theater, die darauf eigentlich auch irgendwie gehört werden müssten. Das sei ja schon annähernd unseriös, so vorzugehen. Und warum werden überhaupt nicht einfach alle Namen genannt und alles offen auf den Tisch gelegt, sodass diese Anschuldigungen, die da im Raum stehen, überhaupt erstmal überprüft werden können?
Ja, kann man sich natürlich wirklich fragen, warum hat denn diese Mitarbeiterin sich nicht erstmal an die üblichen Institutionen, Betriebsrat oder sowas innerhalb ihrer eigenen Organisation gewandt?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir haben nicht nur mit dieser Mitarbeiterin an diesem Haus gesprochen, sondern mit mehreren. Das gehört, glaube ich, auch zu einer ordentlichen Recherche dazu, dass man mit mehreren spricht und sich das unabhängig voneinander entweder bestätigen oder eben sagen lässt, nö, so ganz so ist es dann doch nicht. Und da hat mir vor allen Dingen ein anderer Mitarbeiter am Haus gesagt, naja, wir haben natürlich überlegt, wie gehen wir damit jetzt um? Gehen wir jetzt hier zum Bürgermeister zum Beispiel, in dessen Trägerschaft in diesem Fall das entsprechende Haus ist. Aber die Angst ist eben groß, dass dort dann sofort Namen fallen, dass der Bürgermeister zum Intendanten geht, weil man sich natürlich gerade an städtischen Theatern gut kennt auf diesen Ebenen und sagt, du hör mal, ich habe hier von diesem und jenem Kollegen gehört, dass es bei euch nicht so gut läuft, stimmt das? Und dann ist aber sofort natürlich ein Name im Spiel. Und das ist tatsächlich etwas, wovor die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, große Angst haben. Da heißt es, wir haben hier alle nur Verträge, die jährlich verlängert werden oder eben nicht. Ich habe wirklich Angst um meinen Job, wenn ich mit sowas groß werde.
Das heißt, ein Grund, warum so selten darüber offen gesprochen wird, ist einmal Angst. Angst, den Job zu verlieren, dass die Verträge nicht verlängert wurden. Ich habe mich gewundert, dass die Reaktionen auf dieses Gespräch so scharf ausgefallen sind. Also da war ja die Rede, du hast es schon angedeutet, das war nicht seriös recherchiert. Die Kritik kam ja teilweise von Theaterleuten, namhaften Theaterleuten. Wie erklärst du dir das? Also wissen die nicht, dass es häufig, ich meine, es heißt ja, wir haben ja auch nicht gesagt, es ist überall so, sondern wir haben einfach einen Fall geschildert.
Genau. Wir haben es vielleicht ein bisschen scharf oder ich habe es vielleicht ein bisschen scharf anmoderiert, indem ich sagte, es sind viele Häuser, was damit zu tun hatte, dass in dem Vorgespräch zu diesem Gespräch diverse andere Häuser genannt wurden und es eben auch schon diese Vorgeschichte mit der Bayerischen Staatsoper gab, die sehr bekannt wurde, wo lange versucht wurde, einen zumindest internen Betrieb am Laufen zu halten, bis dahin, dass die Polizei vor der Tür stand tatsächlich. Es ist natürlich im Moment ein extrem unpopuläres Thema, muss man sagen. Das wissen wir alle, die Theater sind extrem unter Druck im Moment. Sie haben enorme Einnahmendefizite. Sie tun gleichzeitig eine ganze Menge, um zur Bewältigung dieser Krise eben beizutragen. Sie versuchen mit ihren diversen Online-Programmen und Angeboten nah am Publikum zu bleiben. Es werden Masken und Schutzanzüge in die Schneidereien genäht, also alles total ehrenwerte Unterfangen. Deswegen ist es gerade eine Sache, die man, glaube ich, nicht so gerne hört. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Theater selber für sich eine relativ hohe moralische Warte beanspruchen, auch einfach historisch bedingt, dass man eben auf den Bühnen anprangert, wenn in der Gesellschaft Missstände vorliegen. Und da passt es dann eben teilweise nicht so gut ins Bild, dass hinter dem Vorhang es an den Häusern selbst dann hier und da vielleicht nicht so viel besser aussieht als das, was man da anprangert. Aber ich glaube, wer davon überrascht ist, der hat dann doch in den letzten Jahren einige Entwicklungen und einige Hinweise auf solche Vorgänge womöglich einfach nicht mitbekommen oder nicht so richtig wahrhaben wollen.
Du hast nach diesen Vorwürfen ja dann auch nochmal massiv weiter recherchiert. Mit welchen Ergebnissen?
Ja, es ist natürlich nicht so einfach, weil man kann in solchen Fällen nicht einfach bei einer Pressestelle anrufen und fragen, naja, wir haben hier gehört, bei euch gibt es da Ärger, was sagt ihr dazu? Da kann man sich die Antwort im Grunde vorher schon aufschreiben. Deswegen, der Weg bei mir ging an die Zwischenstellen eigentlich, also zum Beispiel zum Ensemble-Netzwerk, einer Interessenvertretung von vor allem den Künstlerinnen und Künstlern, aber überhaupt Theaterbeschäftigten, und auch zum Deutschen Bühnenverein und dann in letzter Instanz auch zu den Gewerken, die sozusagen Stellen sind, an denen sowas idealerweise eigentlich zusammenlaufen müsste. Beim Ensemble-Netzwerk konnte man auch direkt sagen, dass man ähnliche Sachen gehört hatte. Es war dort nichts Neues. Es wurde auch gesagt, dass es vor allen Dingen zwei Häuser waren, die sich da offenbar nicht sonderlich rühmlich verhalten haben. Namen wurden aber auch zum Beispiel dort lieber nicht genannt. Beim Deutschen Bühnenverein hieß es in einer Stellungnahme, die ich vom geschäftsführenden Direktor von Marc Grandmontagne eingeholt hatte, dass dem Bühnenverein solche Fälle tatsächlich nicht bekannt seien, man aber natürlich dem nachgehen würde, wenn ihnen so etwas zu Ohren kommt. Am interessantesten ist aber eigentlich das Bild, das die Gewerkschaften aufwerfen. Ich habe mit Gewerkschaftsvertretern aus immerhin insgesamt 8 Bundesländern gesprochen in den letzten Wochen. Und da ist das Bild dann doch viel differenzierter eigentlich. In den meisten Fällen heißt es, wir haben jetzt aktuell keine Klagen vorliegen. Es scheint überall ziemlich gut zu laufen. Man lobt sich da gerne auch ein bisschen selbst dafür, dass die Verhandlungen in Richtung Kurzarbeit ziemlich erfolgreich laufen aus Belegschaftssicht. Es kommt da wahrscheinlich ja in diesen Tagen auch zu einem Durchbruch in Sachen Kurzarbeit, auch an öffentlichen Theatern. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass das auch eine Entwicklung der letzten Wochen womöglich ist, dass da ein Sensibilisierungsprozess stattgefunden hat. Also es wurden durchaus Hinweise gegeben, dass es am Anfang hier und da zu Problemen gekommen sein mag, auch und gerade was die Umsetzung von Hygienemaßnahmen anbelangt. Ein Fall wurde mir genannt, in dem ein Theater versucht hat, eine rechtswidrige Vertragsklausel aufzunehmen, nämlich das Zuhausebleiben der Belegschaft nur unter der Bedingung zu gewährleisten, dass auf Urlaub vorgegriffen wird. Also dass man dann zu Hause bleiben darf, wenn man eben dafür auf einen künftigen Urlaub verzichtet. Das ist natürlich eine rechtswidrige Klausel, die dann in diesem Fall versucht wurde, ins Freiwillige zu legen, wo aber die Gewerkschaft, zumindest nach Auskunft des Gewerkschaftsmitarbeiters, mit dem ich gesprochen hatte, direkt interveniert hatte.
Aber da haben die Strukturen dann funktioniert.
Offenbar. In diesem Fall haben die Strukturen dann offenbar funktioniert. Also man sieht daran, das war sicherlich ein extremer Fall, den wir herausgegriffen haben, in verschiedenen Abstufungen und vielleicht auch Abschwächungen, aber sicherlich kein Einzelfall, dass da auch an den Häusern Dinge schiefgelaufen sind.
Ja. Trifft es dann oft dann vielleicht sogar mehr die Gewerke, weil die auch nicht so eine starke Außenlobby haben wie künstlerische Mitarbeiter?
Das ist mit Sicherheit eine Sache, die in erster Linie oder vor allen Dingen die Gewerke trifft, weil die es auch nicht unbedingt gewohnt sind, damit öffentlich aufzutreten und solche Dinge öffentlich anzuprangern. Man muss sich das auch leisten können, sowas zu sagen öffentlich. Wenn jetzt zum Beispiel ein Starschauspieler wie Wolfram Koch in einem Interview sagt, manche Häuser würden ihren frei beschäftigten Mitarbeitern als Ersatz für einen Gagenausfall am liebsten ein Butterbrot hinwerfen, wie er es genannt hat, dann kann er das natürlich sagen, weil er jemand ist, der Öffentlichkeit hat, der dieses Standing hat, der auch diese Lobby hat. Und das haben die Menschen, die in den technischen Berufen an den Theatern haben, in aller Regel eben nicht.
Wie würdest du denn sagen, Janis, wie sind denn die Theater überhaupt in diese Situation gekommen? Also wir haben im Theaterpodcast mit Christopher Rüping mal darüber gesprochen, vom Schauspielhaus Zürich, wo sich sehr vorbildlich verhalten wird in dieser Situation. Das ist eben oft dieser Erwartungsdruck, der Leistungsdruck, den die Theater sich, der Konkurrenzdruck, den die sich untereinander machen, genau dazu führt, dass dann teilweise in so absurder Form weitergearbeitet wird, wenn es eigentlich nicht mehr sinnvoll ist.
Ja, das ist natürlich auch eine Situation, in die die Politik die Theater gebracht hat, ein Stück weit. Wir erinnern uns daran, dass es am Anfang des Ganzen so eine Art Salamitaktik gab, zu sagen, naja, wir machen jetzt erstmal zu bis dann und dann, auch nicht bundeseinheitlich, sondern überall ein bisschen anders. Und jetzt erst so nach und nach eine Situation entsteht, in der es insgesamt darauf hinausläuft, dass die Theater wohl über den Sommer hinaus bundesweit eher geschlossen bleiben.
Man hat ja immer noch gehofft, dass man irgendwie doch noch spielen kann.
Genau, und auch wenn selbst das jetzt gerade noch nicht so überall hundertprozentig klar ist. Und wie du sagst, man hat gehofft, dass man doch noch spielen kann. Natürlich, die Theater wollen spielen, das ist völlig klar. Und wir wollen auch hingehen und Theater sehen. Und deswegen war man eben extrem unter Druck, sich irgendwie bereit zu halten. Und für den Fall, dass jetzt im Mai wieder geöffnet wird und weitergemacht werden kann, man eben sofort in der Lage ist, Spielbares zu zeigen, die Bühne zu bespielen und da zu sein. Und dadurch entstehen natürlich Situationen, in denen hier und da weitergearbeitet werden musste, weil man nicht auf diesen Tag X tatenlos warten wollte, natürlich.
Dann wollen wir zum Schluss noch mal ein paar positive Beispiele nennen. Du hast ja schon gesagt, dass sich das doch ein bisschen entschärft hat in den letzten Wochen. Vielleicht auch dadurch, dass man wusste, man kann jetzt eigentlich nicht mehr rauskommen mit Premieren und so weiter. Zürich habe ich gerade schon genannt. Ist dir denn bei deiner Recherche, sind dir denn noch andere Häuser begegnet, wo du sagen würdest, da läuft es ganz wunderbar?
Ja, ich glaube, wie gesagt, dass es inzwischen an den allermeisten Theatern sehr ordentlich läuft. Das ist auch das, was die Gewerkschaftsvertreter vor allen Dingen betont haben. Ich habe mit einem Personalrat vom Staatstheater Augsburg gesprochen, der voll des Lobes war für sein Haus. Der sagte, gleich vom ersten Tag an seien Risikogruppen zum Beispiel bei vollen Bezügen nach Hause geschickt worden. Da hätte es gar keine Diskussion groß drum gegeben. Überhaupt sei auch mit den Hygienemaßnahmen an dem Haus sehr vorbildlich umgegangen worden. Das Gleiche habe ich auch zum Beispiel von den Münchner Kammerspielen gehört, wo eine Mitarbeiterin mir sagte, das sehe dort alles eigentlich sehr gut aus. Was der Personalrat vom Staatstheater Augsburg aber zum Beispiel sagte, war, dass er zwar für sein Haus sowas überhaupt nicht kritisieren könnte, solche Fälle eben nicht vorgefallen seien, er aber anders als viele andere überhaupt nicht empört darüber ist, dass wir zum Beispiel in unserer Sendung auf sowas hingewiesen haben, denn er findet es natürlich sehr wichtig, sowas zu erwähnen, dass sowas eben doch hier und da offenbar stattgefunden hat.
Sagt Janis Elbira, vielen Dank. Wir sprachen über ein Interview und die Reaktion darauf und das Gespräch haben wir ganz kurz vor der Sendung aufgezeichnet.